Der Agrarmarkt-Podcast.
Im heutigen Podcast besprechen wir, dass die brasilianische Sojaernte weiter runtergeht und die Rapspreise in die Höhe schnellen, dass der Ölmarkt die Agrarmärkte mitziehen könnte und im Bulle vs. Bär gibt es einen Schlagabtausch zwischen Fabian und mir, wo der Markt jetzt hingeht.
Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 14. März. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war 10 Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja, Philipp, ich freue mich ja den ganzen Tag schon auf das jetzige Roasting.
Ja, nachdem wir jetzt viele Interviews in den letzten Wochen hatten, wobei die ja auch teilweise, wie zum Beispiel letzte Woche, auch intensivst über die Märkte gingen, wollen wir heute nochmal diskutieren, Bulle gegen Bär, was sind die Argumente, die in die eine oder für die andere Richtung sprechen, und da gibt es mal wieder ein Battle zwischen uns.
Und wenn euch diese Folge gefällt und auch die Interviewfolgen euch immer Spaß machen, dann teilt gerne diesen Podcast, liked ihn, abonniert die Glocke auf Spotify. Das hilft uns, dass der Podcast stärker wächst und wir auch in Zukunft geile Diskussionspartner und geile Diskussionen führen können.
Marktupdate.
Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Mai-Termin mit 192 Euro gegenüber 192,50 Euro letzten Donnerstag und Raps auf dem Mai-Termin mit 435,50 Euro gegenüber 426,25 Euro Schlusskurs letzten Donnerstag. Man könnte meinen, es wäre nichts passiert, aber dem ist nicht so. Mativ März, wie bereits letzte Woche angekündigt, ist jetzt am Montag ausgelaufen mit dem Schlusskurs 195 Euro, also über dem aktuellen Niveau. Allerdings handelte dieser Kontrakt am gleichen Tag auch bei 175 Euro, also 20 Euro Spanne zwischen Tiefskurs und Schlusskurs. Und daraus soll jetzt nochmal einer schlau werden. Ist Mativ also am Ende auf Futterweizenniveau oder doch die große Nachfrage, die den Kontrakt zieht? Es ist schwer zu beantworten, aber es ging auf jeden Fall zum Ende nochmal richtig hin und her. Letzten Freitag kam dann der USDA-Report für März raus und wir hatten ja vorher und im letzten Podcast kurz darüber gesprochen und uns dann entschieden, kein Update zu machen. Weshalb? Weil nicht so viel Veränderungen kamen, genau wie das eigentlich auch erwartet wurde. Beim Soja wurde die brasilianische Ernte auf 155 Millionen Tonnen gesenkt, also um 1 Million Tonnen. Die Endbestände ein bisschen deutlicher gesenkt, weil die letzten Jahre angepasst wurden. Die chinesische Nachfrage wurde hochgenommen, brasilianische Exporte entsprechend auch. Das hat so ein leicht bullisches Bild für den Sojamarkt ergeben, weil insgesamt angenommen wird, dass die chinesische Nachfrage doch recht stark ist. Dazu kam dann diese Woche nochmal, dass die Ernteschätzung von CONAB in Brasilien für die Sojaernte auch nochmal abgesenkt wurde, jetzt auf 147 Millionen Tonnen. Wir erinnern uns, USDA 155 Millionen Tonnen, jetzt CONAB 147 Millionen Tonnen, also ein erheblicher Unterschied. Und auch die Maisernte haben sie nochmal runtergenommen auf 113 Millionen Tonnen. Sodass die Sojakurse erstmal relativ stark reagieren und auch die Rapskurse, wer sich die letzten Tage die Kurse angeschaut hat, hat gerade beim Raps auch gesehen, dass der richtig beflügelt war, bis hoch auf 444 Euro auf dem Fronttermin Mai und damit Levels erreicht hat, die wir eigentlich nur aus dem Vorjahr noch kannten. Und entsprechend gab es hier auch eine recht gute Verkaufsmöglichkeit, wahrscheinlich für einige Landwirte. Wir haben gesehen, dass da doch einiges an Liquidität dann nochmal von der Verkäuferseite dann auch in den Markt kam, weil hier doch noch einige Restmengen für die alte Ernte bewegt werden müssen. Die Ölmühlen sind relativ voll, relativ gut versorgt. Das heißt, vielleicht war das jetzt auch so der letzte Schwung, den man nochmal mitnehmen konnte und werden sehen, wie sich jetzt in den kommenden Wochen die Ölsaatenmärkte dann verhalten. Beim Mais und beim Weizen, wie erwartet, eher Non-Event. Es wurden zwar die australische, argentinische und auch russische Ernte jeweils um 500.000 Tonnen beim Weizen erhöht. Allerdings insgesamt die Ending Stocks nur leicht und beim Mais wurde Argentinien erhöht, dagegen Ukraine und Südafrika etwas reduziert. Also insgesamt nicht besonders spannend, aber nach den großen Abverkäufen vor dem USDA-Report aufgrund der Export-Cancellations, also dass weniger Exporte aus den USA Richtung China gehen, war der Markt dann bereit für eine kleine Rallye und hat die dann auch Anfang dieser Woche noch weiter durchgeführt. Wir sind ein bisschen hochgelaufen, gerade in den US-Märkten, aber auch hier ein bisschen mitgezogen an der Mativ. Und dann kam es aber nämlich die Cancellations in den USA, 500.000 Tonnen und jetzt auch gerade heute nochmal verkündet, Australien ebenfalls 1.000.000 Tonnen weniger, die exportiert oder die bereits verkauft waren und jetzt zurückgekauft wurden für Exporte Richtung China. Und das drückt auch heute nochmal richtig die Weizenkurse, sodass wir wieder auf den Tiefständen in den USA waren von letzter Woche und auch hier in Europa jetzt wieder nahe den Ständen von letzter Woche angelangt sind. Die neuesten Zahlen bezüglich der deutschen und europäischen Weizenernte zeichnen ein etwas anderes Bild. Wir sehen, dass der DRV heute rauskam mit einer Reduktion um 6,5% gegenüber letztem Jahr, nämlich mit 20,14 Millionen Tonnen. Strategie Grain ist sogar noch etwas darunter, knapp unter 20 Millionen Tonnen. Und auch die EU-Ernte wesentlich niedriger mit 4 Millionen Tonnen weniger auf 121 oder knapp 122 Millionen Tonnen, inklusive Großbritannien dann sogar noch eine stärkere Reduktion, weil gerade auch England sehr, sehr schlecht aussieht. Insgesamt war also einiges los, obwohl das die Preise jetzt erstmal so nicht wiedergeben. Und das werden wir gleich nochmal im Deep Dive diskutieren und damit erstmal zu dir, Fabian.
Im Gegensatz zu den Bewegungen am Agrarmarkt waren die Bewegungen im Makromarkt alles andere als negativ. Und wir kommen so langsam in die Situation hinein, wo einerseits wir natürlich wissen, es hängt alles an der USA und die USA, die Wirtschaft in den USA ist einfach mega positiv. Aber mittlerweile ist es auch so, dass selbst, und man mag seinen Augen kaum trauen und ihr euren Ohren nicht, aber selbst in der EU gibt es allmählich positive Anzeichen und China klart sich ebenfalls auf. Wenn wir mal schauen, was hat sich in der letzten Woche getan, dann sehen wir, Aktien sind um 1,5% nach oben. Die Zinsen in den USA sind ebenfalls angestiegen auf 4,3% für die 10-jährige US-Staatsanleihe. Der Euro-US-Dollar vermeintlich unverändert, aber ähnlich wie was du beschrieben hast, Philipp. Es ging erstmal hoch, dann ging es wieder runter und am Ende sind wir unverändert bei 1,08, während Öl 3% hochgegangen ist auf 81 US-Dollar. Nun, woran liegt das? Wir haben erstens in den USA die Inflationszahlen gehabt und die Inflation kam stärker rein, als das erwartet worden ist, mit 3,2% im Gegensatz zu 3,1, was erwartet worden ist, und auch die Zahl im Vormonat war bei 3,1%. Dann haben wir gesehen, Löhne stabil, 4,3% hier und hier. Was sagt uns das? Das sagt uns, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor stark und die Löhne steigen um 4,3%. Das heißt, die Inflation wird große Schwierigkeiten haben, dass sie sinkt oder dass sie weiter sinkt, wenn der Lohndruck einfach nach wie vor so da ist. Und das wurde heute auch nochmal zusätzlich bestätigt, als niedrigere Arbeitslosenzahlen reinkamen, die deutlich niedriger waren, als das erwartet worden ist. Und zwar ging es da um die Continuous Claim. Das sind die Anträge auf Arbeitslosigkeit, die eben kontinuierlich, die quasi dauerhaft reinkommen und nicht Erstanträge, wo sich das erste Mal eine Person arbeitslos gemeldet hat. Und die Reaktion der Wall Street darauf war eine Überraschung. Niemand hatte erwartet, dass die Arbeitslosenzahlen noch so stark reinkommen, wie es ohnehin eigentlich schon sind, starke Zahlen erwartet worden sind. Aber dass es so stark kommt, hätte dann doch niemand erwartet. Dementsprechend Zinsen hoch, US-Dollar hoch, das bedeutet Euro-US-Dollar ist runter und vor allem Öl hat auch ordentlich angezogen, ist heute allein 2% nach oben gegangen und Öl ist auch nochmal so eine spannende Geschichte. Es ist jetzt nicht nur so, dass die US-Wirtschaft einfach nicht aufhören will, stark zu sein, sondern dass eben auch fundamental, was nur den Ölmarkt betrifft, die Situation auch mehr und mehr bullisch wird. Und zwar erstens, die OPEC hat beschlossen, dass sie die Produktion unverändert lässt bis Juni. Da ist zwar einerseits, es ist quasi ein dauerhafter Konflikt in der OPEC. Sie beschließen eine Produktionssenkung, aber am Ende hält sich eigentlich niemand so richtig dran. Und das ist vor allem Russland und das ist vor allem auch Irak. Und diese zwei Länder sind jetzt mehr oder weniger outgecalled worden, also quasi bloßgestellt worden, gesagt werden, hey, ihr haltet euch nicht an eure Limits, was ist los? Und sie haben dann versprochen, hey, okay, wir machen das, wir halten uns in Zukunft eben an die Limits. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das nur Gelaber oder kommt das tatsächlich so? Der Ölmarkt interpretiert es erstmal so, dass das tatsächlich jetzt dazu führt, dass die Produktion dort wieder zurücksinkt. Deswegen Ölpreise von der Seite bullisch unterstützt. Und zweitens, die International Energy Agency erwartet anstatt eines Überschusses am Ölmarkt jetzt für das Jahr 2024 ein Defizit. Das heißt, wir haben einen bullischen Ölmarkt an sich schon und dann kommt auch noch die US-Wirtschaft rein, die einfach stark ist und einfach nochmal stark ist. Die Inflation zieht an, ein Zeichen, dass die Nachfrage einfach nicht aufhören will. Die Löhne ziehen an, Zeichen, dass der Arbeitsmarkt stark ist und auch die Arbeitslosenzahlen gehen nicht runter. So, ich habe am Eingangs erwähnt, dass die EU und auch China mittlerweile positive Tendenzen anzeigen. Und da fangen wir doch mal in China an, wo die Inflation um 0,7% gestiegen ist. Das hört sich nicht viel an im Year-on-Year, also im Vergleich zum Vorjahr. Aber das ist das erste Mal, dass wir wieder Inflation sehen in China seit August. Und woran liegt das jetzt? Das liegt daran, dass der Konsum während der Neujahrsfestivitäten eben sehr stark war. Und zwar doch deutlich stärker, als das von den westlichen Analysten erwartet worden ist. Und klar, China ist immer so eine Blackbox. Man weiß eigentlich nicht genau, was in China genau passiert. Aber die Inflation ist eigentlich eine relativ zuverlässige Zahl und die auch nicht so schnell und einfach manipuliert werden kann, die eben darauf hindeutet, okay, wenn die Preise steigen, logischerweise Angebot und Nachfrage, wenn Preise steigen, dann ist die Nachfrage stark und das Angebot nicht da. Und genau das sehen wir jetzt in China nach einem sehr, sehr langen Zeitraum, in dem eben nichts viel los war. Und in der EU, wie sieht es da aus? Klar, erstens Industrieproduktion, fast 7% hier und hier runter, die ganze negative Leier. Aber der Markt war davon nicht mehr überrascht, das weiß eigentlich jeder. Das ist schon fast, das ist eigentlich ein Non-Event mittlerweile schon, dass in Europa die Industrieproduktion schlecht reinkommt. Aber im wichtigsten Land der Europäischen Union, und zwar in Deutschland, ist die Industrieproduktion eben das erste Mal seit 9 Monaten positiv reinkommen, mit plus 1% im Monat Januar. Und diese Kombination aus starke US-Wirtschaft, überraschend mal was Positives aus EU und auch China, das Tendenzen zeigt, dass es doch nicht mehr so schlecht ist, hat eben in Summe dazu geführt, dass diese Woche eine sehr positive Woche insgesamt war für Makro und vor allem eben auch für den Ölpreis. Und wenn wir eins aus der Vergangenheit gelernt haben, dann ist es, was der Ölpreis macht, das machen in der Regel auch die anderen Rohstoffe. Dementsprechend perspektivisch kommt da fast eine positive Tendenz für den Getreidemarkt auch auf.
Deep Dive.
Das war jetzt natürlich ein äußerst positives Ende des Marktupdates. Jetzt sind wir ja im Deep Dive. Und wie gesagt, Bulle gegen Bär. Philipp, unser altbekannter Dauerbulle, argumentiert eben für steigende Märkte, während ich als alter Pessimist, als Bär dafür argumentiere, was eben für fallende Märkte spricht. Jetzt habe ich doch äußerst positiv geendet, deswegen muss ich doch gleich eins mal hinterher schieben. Das ist natürlich aktuell so, aber wir haben in der Vergangenheit leider auch häufig gesehen, dass sich das auch schnell wieder ändern kann. Deswegen, Philipp, vielleicht fängst du einfach mal an. Was ist denn für dich dein größtes bullisches Argument, warum du denkst, dass dieser Trend, den wir jetzt gesehen haben in der letzten Woche, nicht vorübergehend ist, sondern der Beginn einer neuen Rallye ist?
Das Hauptargument, was natürlich in unserer letzten Bullen gegen Bären Story, sag ich mal, ich bewusst nicht gebracht habe, weil es falsch war die letzten anderthalb Jahre, nämlich dass die Funds so unglaublich short sind, wird natürlich zunehmend Problem für die Funds. Warum? Weil sie mittlerweile auch beim Soja einen Rekordshort hingelegt haben, auf die 6 Hauptagrarcommodities eine Rekordshort-Position an den US-Märkten aktuell haben und wir gehen jetzt in die Wettermärkte rein. Natürlich ist es früh für die Wettermärkte, ohne Frage, aber wir sind in einer Situation, wo die Unsicherheit in den USA langsam steigt, Trockenheit kann ein Thema werden, noch sehr, sehr früh, ist mir klar, sehr große Produktionsunterschiede in Brasilien. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, was das Hauptargument, dass dieses, ich sag mal, kleine Feuer, was jetzt gerade beim Soja- und beim Maismarkt vor allem, wenn wir uns die beiden Märkte anschauen, passiert ist, nämlich dadurch aus diesen Abwärtstrends etwas ausgebrochen sind. Was würde dafür sprechen? Naja, dass die Fund sich irgendwann innerhalb der nächsten, ich will mal sagen, anderthalb Monate überlegen müssen, bleiben wir bei diesen Positionen, obwohl die Wettermärkte durchaus ein bullisches Szenario haben.
Ja, und vielleicht nochmal für die Zuhörer, was du ansprichst, ist, dass professionelle Geldverwalter auf fallende Märkte in den Agrarrohstoffen setzen und das seit Monaten, seit Jahren. Und diese Position mittlerweile eine Größe von ungeahnten Ausmaßes angenommen hat, nämlich es ist die größte Short-Position, das heißt die größte Wette auf fallende Kurse, die es jemals gegeben hat. Und leider Gottes ist es ja häufig so, dass diese Position irgendwann mal geschlossen werden muss, weil Gewinne eben ja sonst eben nur auf dem Papier stehen und nicht tatsächlich auf dem Bankkonto sind. Und ja, ich verstehe schon die Hoffnung, dass dieses Short irgendwann mal aufgelöst werden muss. Und du hattest es ja selbst schon erwähnt, dieses Argument, dass die Funds aus ihrem Short rausgesqueezed werden. Das heißt, der Markt steigt, sie machen auf einmal Verluste, weil sie immer fallende Märkte gewettet haben und werden gezwungen, dieses Short zurückzukaufen und dadurch eben diese Rallye noch weiter verstärken. Diese Hoffnung, ich glaube, die höre ich in jeder Bulle gegen Bär-Diskussion eigentlich mit dir, dass die Funds jetzt wirklich ihr Short schließen sollen. Aber tatsächlich machen sie gar nichts, sondern sitzen einfach nur drauf. Und was ich ganz interessant finde, die letzten Tage, was wir ja gesehen haben, wir haben eine leichte, Rallye ist eigentlich ein zu starker Begriff, wir haben einen kleinen Rebound gesehen in Chicago von 5,30 auf 5,50, mal tief ist ja auch ein bisschen hochgegangen, Hat das die Short-Position der Funds großartig verändert? Nein. Das heißt, was wir sehen, ist, dass diese Fund-Position...
Sie haben sie zwischendurch ein bisschen zurückgekauft, um sie dann im Anschluss wieder zu verkaufen. Also ich stimme dir zu, es ist noch nichts passiert. Und nach wie vor, das hatten wir beim letzten Mal oder über die letzten Monate ja immer wieder diskutiert, the trend is your friend und die Funds bleiben so lange drin, wie es läuft. Mein Punkt war ja auch nicht so sehr darauf, dass sie bei diesem Rekord sind und weil es ein Rekord ist, muss jetzt in die Gegenrichtung gehen, sondern mein Punkt war, wir gehen in eine Wetterphase rein, die Risiken erhöhen kann und in erhöhtem Risikoumfeld trotzdem Rekordpositionen zu fahren, könnte einfach eine schnelle Gegenreaktion auslösen und wir haben über Trends gesprochen, wir sind tatsächlich dabei, das bestätigt sich vielleicht noch nicht aktuell und ich hatte gerade, und gleich kommen wir ja vielleicht auch nochmal zu China, aber wir sehen, dass wir tendenziell ausbrechen könnten. Und wenn wir darüber sprechen, wir könnten ausbrechen, es war ja tatsächlich auch basiert, zum einen, ich hatte im Marktupdate kurz gesagt, höhere Erwartungen des UCA bezüglich chinesischer Nachfrage kombiniert mit relativ starken Exporten aus Brasilien und brasilianische Produktionsdaten, bin ich auch kurz drauf eingegangen, wieder reduziert. Jetzt sind wir eher bei den Ölsaatenmärkten als beim Mais, aber der Mais geht da eigentlich auch mit einher. Und da ist ja die Frage, du hattest darüber gesprochen, es sieht wieder etwas besser aus in den oder in den USA sah es immer schon gut aus, aber EU und China auch. Und du hattest auch berichtet in der letzten Woche im Marktupdate, die Q1-Importe von China bei den Rohstoffen waren relativ gut. Wir sehen jetzt leider heute gerade, deshalb ist es für die Bullen- und Bär-Story jetzt nicht so gut, nämlich die Cancellations der Weizenimporte aus den USA wie auch aus Australien. Aber vom Generellen her ist China ja weiterhin auf Importtour, oder wie siehst du es?
Ich würde sagen, ja, für Energierohstoffe stimmt es auf jeden Fall. Aber wie du es auch gesagt hast, die Grain Cancellations, was ist das? Du hast Ware gekauft, brauchst sie nicht mehr oder dein Lager ist voll oder du hast keine Importkapazität, was vermutlich der Fall ist, weil eben jetzt durch die gleichen Bulk-Terminals ganz viel Kohle durchgeht, anstatt eben Grain. Naja, und dann rufst du halt in Australien und USA an und sagst, ey Leute, sorry, ich gehe jetzt nicht hier. Was war die Periode? März, April? Oder April bis Juni? Die nächsten Monate jetzt. Dass eben diese Ware nicht angenommen werden kann. Und entweder wird sie gecancelt, das heißt, der Vertrag wird zurückgekauft, dementsprechend weg. Oder es ist bisher nicht ganz klar, ist es tatsächlich gecancelt oder ist es nur postponed? Dann kommt es später. Was es uns aber auf jeden Fall zeigt, ist, dass aktuell überhaupt kein Nachfragebedarf aus China nach Getreiden ist. Sonst cancelst du deine Getreide nicht oder postponed nicht.
Da muss ich natürlich einhaken, das stimmt so nicht ganz. Ne? Also wir reden jetzt über Weizen und da hast du recht, aber du sagst gerade Getreide und da ist halt das Fragezeichen, ist das wirklich Getreide insgesamt oder sehen wir stärkere beispielsweise Maisimporte oder andere Futtergetreide? Und ein Punkt, den wir immer wieder gesagt haben, wenn wir darüber sprachen, es gab ja auch mal Folgen, wo wir vor langer Zeit darüber gesprochen haben, kann Weizen mal wieder die 300 Euro erreichen? Wir hatten
die guten
immer
alten Zeiten.
Ja, die guten alten Zeiten, wo wir noch über El Niño gesprochen haben und was nicht alles an Wetterphänomenen kommen kann. Das hat sich ja alles sehr stark ausradiert und darüber spricht heute keiner mehr. Aber ein Punkt war immer auch bezüglich des, können wir mal wieder hochgehen, ist, ohne Mais-Story gibt es keine Weizen-Story. Das heißt, wenn der Maispreis kontinuierlich billig ist oder immer weiter im Preis sinkt, dann können wir keine richtigen langanhaltenden Weizen-Rallys sehen. Und hier würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, ob wir jetzt nicht mittlerweile doch wieder stärkere Maisexporte auch in den kommenden Wochen und Monaten wieder sehen können. Mais hat in den US-Märkten auch relativ stark angezogen jetzt wieder gegenüber dem sehr starken Abwärtstrend der Vormonate. Und deshalb, ich würde nicht ganz mitgehen zu sagen, China braucht aktuell kein Getreide. Sie wollen aktuell keinen Mahlweizen. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ich stimme dir schon zu. Also, dass man jetzt, es fühlt sich jetzt schon so an, als ob man im Low hier bearish in the low und so wird. Ja. Tatsächlich jetzt eben eine Rallye sehen, wegen welchen Gründen auch immer. Egal, ob das jetzt irgendwie Aussaatbedingungen sind oder ob das ist, der Ölpreis geht jetzt doch auf 90 Dollar und dann wird halt eben Getreide auch gekauft. Oder wir gehen einfach durch irgendeine Moving Average und die ganzen Trend-Follower, also die Hedgefunds, die einfach systematische Modelle laufen, fangen dann einfach an zu kaufen und triggern so einen Short-Squeeze. Das kann zu einer kurzfristigen Rallye führen. Aber wenn wir uns dieses große Picture, das große Bild für das Jahr anschauen, dann sehen wir halt einfach, wir haben eine riesige Produktion. Und wir haben, ja, das hat ja Hendrik auch gesagt im letzten Interview, wir haben eine Nachfrage, die eigentlich gut ist. Ich habe mir auch nach seiner Aussage extra die Zahlen nochmal angeschaut. Also es stimmt tatsächlich, die Nachfrage ist hier und hier gestiegen. Im Weizen ist das plus 1%, im Mais sind das 3,9, in Soja sind das 4,3. Das heißt, wir haben gar kein Nachfrageproblem, aber was wir haben, ist ein Produktionsproblem. Und zwar im positiven Sinne, wenn es jetzt um Menge geht, nämlich wir haben einfach zu viel Menge, dass eben die Maisernte um 6,3% nach oben gegangen ist, aber die Nachfrage für Mais nur um 3,9. Und Mais ist ja eigentlich das, woran alles hängt. Und ja, da können jetzt Wetterprobleme in Brasilien noch aufkommen oder in Argentinien. Und ja, da wird die Ernte nach unten genommen. Aber wie dem auch sei, der amerikanische Landwirt sitzt einfach auf gigantischen Maisbeständen, die er bis zum Ende der Kampagne noch rausdrücken will. Das heißt, was wird er tun? Jedes Mal, wenn es eine Rallye gibt und über kurz oder lang wird irgendeine Form von Rallye kommen, wo dann Matif eben um 10, 20 Euro nach oben geht, in Chicago geht der Mais 20, 40 Cent nach oben. Aber die Frage ist halt, ist das jetzt von 190 auf 210 oder ist das von 160 auf 180 oder ist es von 140 auf 160?
Und gut, wenn in den drei Szenarien würde ich dann doch nochmal bei Szenario 1 bleiben, auch weil wir sagen müssen, in den USA, in Brasilien, in der EU, selbst in Russland etwas schwieriger festzustellen, reden wir mittlerweile über Preise, die unter oder bei Produktionskosten sind. Genau deshalb hält auch der brasilianische Landwirt aktuell die Ware zurück. Das ist kein bullisches Zeichen. Ne? Ich will jetzt hier keine künstliche Bullishness sozusagen erzeugen.
Ich freue mich die ganze Zeit schon auf das Argument. Nämlich, du sagst ja immer, oh, wir sind bei den Produktionskosten. Und unter, wenn du Vollkosten... Unter. Aber von was du sprichst, sind ja Vollkosten, richtig?
Natürlich.
Jetzt lernen wir aber in Ökonomie, dass nicht die Vollkosten relevant sind, sondern die Grenzkosten. Das heißt, es ist viel mehr getrieben, der Preis von variablen Kosten als von den Fixkosten. Also kannst du deine Kosten für Dünger und Pflanzenschutz und Maschinendiesel, kannst du die decken durch den Verkauf. Und da sind wir eindeutig noch auf dem aktuellen Niveau, wo das der Fall ist.
Fabian, ich würde es noch viel simpler sehen. Im Endeffekt hat der Landwirt selbst beim Produktionskostenvergleich ja viel mehr ein logistisches Problem, die Ernte rauszubekommen, bevor die nächste Ernte kommt. Das heißt, die Produktionskosten sind ja auch nur im Falle der Aussaat wirklich relevant, wenn er die Entscheidung trifft, will ich das eine oder das andere machen. Genau diese Entscheidung ist natürlich in den USA jetzt hochrelevant und vor diesem Hintergrund hat es natürlich jetzt aktuell auch einen Einfluss auf die potenziellen Erwartungen, was Mais oder Soja-Aussaat angeht. Aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich hast du recht und grundsätzlich ist ein Zurückhalten der Verkäufe natürlich auch nicht unbedingt ein mittelfristig bullisches Signal. Ich will nur sagen, wir sind auf diesen Niveaus und das kann natürlich auch immer wieder zu Verkaufszurückhaltung führen. Und was wir jetzt zum Beispiel beim Auslaufen des Märztermins Mais in den USA gesehen haben, ist, dass zum Auslaufen, eine Woche vor direktem Auslaufen, mussten die US-Landwirte preisen. Wo war der Low? Genau an dem Tag, dem finalen Tag, wo sie preisen mussten. Und danach ging es hoch. Können wir das Ende April wiedersehen für den Mai-Kontrakt? Absolut möglich. Aber dazwischen haben wir vielleicht eine Periode, wo dann doch andere Faktoren mehr ins Spiel kommen können.
Ja, und das kann natürlich Wetter sein. Das stimme ich dir schon zu. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, okay, ganz plakativ von dem Base Case, von dem Trend, den wir haben. Wir sind, und das ist ja nicht zu leugnen, wir sind in einem Downtrend. Das heißt, die Preise fallen kontinuierlich. Jetzt ist die Frage, was muss passieren, dass sich dieser Trend ändert? Und da sagst du Wetter, da sagst du Short Squeeze bei den Hedgefonds oder dass die Landwirte sich zurückhalten oder die Landwirte dann doch nicht so stark verkaufen. Aber von diesem Basisszenario ist eigentlich nur das Wetter für mich so ein richtiger Faktor, der tatsächlich langfristig eine Änderung herbeiführen kann. Nämlich wenn wir jetzt eben eine katastrophale Aussaat in den USA sehen oder einen mega trockenen Juni, Juli in der Hauptwachstumszeit von Mais. Aber wenn man sich die aktuellen Wettermodelle anschaut, ja, da ist eine warme Periode für den Sommer vorgesehen, aber da ist gleichzeitig auch viel Niederschlag vorgesehen. Und die Kombination aus warmem Wetter und Niederschlag ist für Mais jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Von daher, es bleibt abzuwarten.
Jetzt müssen wir vorsichtig sein, zu viel Gewicht auf Wettervorhersagen der nächsten 6 Monate sozusagen zu stellen. Entsprechend absolut richtig. Ne? Eine warme Periode sehen wir aktuell schon in den USA, ist aber noch zu früh, um echte Ertragsauswirkungen zu sehen. Die richtigen Wettermärkte handeln wir im Mai, Juni. sowohl für Mais in den USA und dann auch irgendwann, wenn wir Frühjahrstrockenheit, Frühsommertrockenheit im Endeffekt auf Europa, Russland und so weiter beziehen. Aber dennoch wird ja immer viel spekuliert. Und wir sind uns ja einig, deshalb habe ich ja seit Wochen und wenn nicht Monaten einen schwierigen Stand, den bullischen Part in unserer Bull vs. Bear Story zu geben. Aber je höher das, je kleiner das Zeitfenster wird, sag ich mal, bis diese Risiken eintreten können und je größer die Position der Funds ist und je positiver vielleicht auch das Makroumfeld drumherum ist, und darüber können wir ja auch nochmal sprechen. Wir sprachen schon kurz über China, da müssen wir aber auch nochmal über Ölpreis und über Zinsen sprechen. Wie siehst du es aktuell vom Zinsniveau her? Haben wir ein insgesamt eher rohstoffunterstützendes Umfeld in den nächsten Monaten zu erwarten oder wie ist der Fall?
Ich würde tatsächlich sagen, es ist neutral, einfach weil die Zentralbanken am Zins nichts ändern wollen. Nächste Woche haben wir ja die Fed. Da werden wir dann sehen, was sie dann auf die höhere Inflation sagt, was sie auf die stabilen Löhne sagt, was auf den Arbeitsmarkt. Ob sie da vielleicht mal so ein bisschen so einen Wink mit dem Zaunpfahl macht, so nach dem Motto, hey, liebe Märkte, seid mal nicht zu optimistisch, wenn es um das Thema Zinssenkungen geht, weil der Markt, die Wirtschaft ist aktuell viel zu stark, dass wir hier große Zinssenkungen machen können. Der Base Case aktuell nach dieser großen Euphorie, dass die Zinsen massiv gesenkt werden, bei jedem Meeting ist ja jetzt, dass so ziemlich gar nichts mehr passiert. Bei der EZB wird immer noch erwartet, dass die Zinsen senkt, einfach weil die Wirtschaft so unglaublich schlecht in Europa ist. Aber ich denke, wenn wir über Zinsen sprechen, müssen wir eigentlich fast mehr über Inflation sprechen. Und da lässt sich, glaube ich, schwer leugnen, dass aktuell der Inflationsdruck wieder zunimmt. Und das ist leider Gottes für mich als Bär eher positiv für Rohstoffmärkte. Wenn man sich jetzt aber die Situation nur spezifisch für den Getreidemarkt anschaut und mit Getreidemarkt Mais, Weizen, Soja auch dazu, die Ölsaaten auch dazu, dann haben wir einfach eine Situation, große Ernten, auch eine große Nachfrage, aber eben noch größere Ernten. Und wir haben mehrere Potenziale, die dazu führen können, dass eben wir über kurz oder lang eine Rallye sehen, einfach weil wir so verkauft sind, weil wir in den letzten Wochen auch gesehen haben, dass viele Landwirte einfach kapituliert haben und gesagt haben, hey, ich dachte, es reboundet nochmal, ich dachte, da kommt nochmal eine Rallye, sie kam nicht, haben jetzt verkauft. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob dieser Mega-Verkaufsdruck jetzt erstmal weg ist. Was ich sagen will ist, es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Wochen eine kleine Rallye sehen, aber die wird meiner Meinung nach nicht sehr weit führen, einfach weil diese Mengen, die draußen noch rumliegen, obwohl der Landwirt ja jetzt schon verkauft hat, dass die jede Rallye ab einem bestimmten Moment eben sehr stark einbremsen, weil jeder Landwirt einfach sich gigantisch freut und sich denkt, hey, das ist die letzte Chance, dass ich hier nochmal einen guten Preis bekomme.
Und wo du schon bei bullischen Argumenten fern in der Zukunft bist, da können wir natürlich auch nochmal die Ernteschätzung nehmen, die ich schon im Marktupdate erwähnt hatte, nämlich dass die deutsche, aber auch die EU-Ernte wirklich wieder nächstes Jahr runterkommen wird, kann man eigentlich schon sagen, wegen den geringeren Aussaatflächen, wegen den Bedingungen, wie es aktuell um den Weizen gerade in Deutschland, in Frankreich und auch in England steht. Das wird aktuell auch von der Mativ schon gezeigt. Wer sich die Monate, sag ich mal, Mai 24 gegenüber Mai 25 anschaut und da weit über 20 Euro quasi an Lagergeld im Endeffekt anschaut, da sieht man, der Markt preist hier ein Risiko schon ein und das Risiko kann aus meiner Sicht eher größer als kleiner werden.
Kann man natürlich auch so sehen, der Druck jetzt noch in der alten Ernte ist einfach so gigantisch, dass der Discount zum nächsten Jahr einfach so groß ist, dass deswegen der Carry so groß ist. Also es gibt so zwei Seiten der Medaille. Ich stimme dir schon zu, dass so ein bisschen eine bullische Flag, also es gibt so ein bisschen Potenzial dafür, dass sich hier eine Story entwickeln könnte. Aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen, der Wettermarkt, der kommt erst in 2 Monaten. Es ist noch ziemlich früh in der Kampagne. Also wir werden sehen, wie sich die Story weiterentwickelt. Aber es ist auf jeden Fall was im Auge zu behalten ist. Wenn sich die Bestände dann doch deutlich verbessern sollten, dann ist es auf jeden Fall ein mega bearishes Argument.
Ich denke, wir sprechen aktuell, und das hat der Preisverlauf an der Mativ beispielsweise auch gezeigt, über eine Range, innere Range. Im Handel haben wir immer gesagt, es gibt so eine innere Range, also eine innere Preisspanne, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sozusagen erstmal hält und dann eine äußere. Und die innere scheint so diese 180 bis 200 Euro zu sein. Also dass wir in diesem Bereich vielleicht durch Orderflow, was meine ich mit Orderflow, also wenn mehr Verkäufer da sind, weil mehr Landwirte jetzt was geben wollen oder dann mehr Käufer, weil die Mühlen noch was decken müssen und so weiter, dass wir in diesem Preisbereich wahrscheinlich hin und her pendeln können, solange wir kein echtes Produktionsproblem bekommen und wir darunter sicherlich auch die Verkäufer nachhaltig verlieren würden. Was bedeutet, dann müsste es schon Südamerika geben, die richtig nochmal Mais raushauen, China, die vielleicht gar nichts mehr kaufen. Also dann, das wäre ein Szenario für mich jetzt auch als Bullen, wo ich sagen würde, dann müssten wir und könnten wir vielleicht auch diese 180 irgendwann nach unten durchstreiten. Ansonsten spricht vieles dafür, nochmal die nächsten ein, zwei Monate eher in so einer Spanne, sag ich mal, hin und her zu pendeln. Und der Ausbruch kommt dann, wenn es Produktionsrisiken gibt, die ernsthaft eingepreist werden müssten. Ob die kommen oder nicht. Ich meine, was wir gar nicht heute besprochen haben, ist Indien und der Hagel, den ich letzte Woche schon mal kurz erwähnt hatte.
Da muss man nur auf den Preis schauen. Das war ein Non-Event.
Ja, und ganz ehrlich, und ich hatte es letzte Woche schon gesagt, Indien wird nicht im Frühjahr gehandelt. Ne? Also Indien wird dann gehandelt, wenn sie an den Markt kommen und importieren. Wir werden im März, April die Wahlen haben. Da wird wahrscheinlich die Regierung Teufel tun und den lokalen Landwirten die Preise durch Importe zerstören. Das heißt, die leben jetzt erstmal von dieser vielleicht auch kleineren indischen Ernte, aber könnten natürlich im Herbst dann kommen und kaufen. Aber das ist natürlich noch alles sehr weite Zukunftsmusik. Also Indien handeln wir nicht heute, da ist aber ein Risikofaktor sicherlich da. Alles zusammengenommen, es spricht viel eher für einen Seitwärtsverlauf. Wir müssen sehen, und das ist wichtig, dass wir jetzt diese aktuellen Levels, gerade was Weizen in den USA angeht, auch halten, dass wir da nicht weiter nach unten durchbrechen. Sollten wir das tun, spricht, glaube ich, einiges für einen Seitwärtstrend aus meiner Sicht erstmal.
Das war jetzt erstmal unsere Meinung. Bulle gegen Bär, was spricht für steigende Märkte, was spricht für fallende Märkte? Lasst uns gerne auch euren Kommentar da, entweder auf Instagram, gerne auch per E-Mail, studio@agrarmarktpodcast.de. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, hier nochmal der Aufruf, schickt's gerne an eure Kumpels, schickt's an eure Freunde, lasst es jedem wissen, der sich auch für Agrarmärkte interessiert. Ansonsten sind wir jetzt raus und wir werden in den nächsten Wochen sehen, wo die Preise hingegangen sind.